Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Dennis.
Und ich bin Capucine. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre möglichen Probleme und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute haben wir das Thema der Angststörungen und möchten uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Was ist eine Angststörung eigentlich? Was stellt man sich darunter vor, Dennis?
Ja, ich habe mal die erste Begegnung, die ich damit gemacht habe, war mit meiner Ex-Freundin. Die hatte Panikattacken und das ist im Grunde genau das, was ich mir unter einer Angststörung eigentlich vorstelle. Also diese übertriebene, übersteigerte Angst, die dann auch wirklich sehr, sehr fassbar für die Person ist, würde ich mal sagen.
Ja, damit hast du auf jeden Fall recht. Aber wie es immer ist, gibt es natürlich nicht nur Panikstörungen, sondern es gibt noch viel mehr verschiedene Arten von Angststörungen. Und Panikstörungen sind einfach nur ein möglicher Teil davon. Und Angststörungen sind wie immer am Klassifizierungssystem des ICD-10 zu finden, das worauf wir uns immer basieren, und gehört zu den F41er-Störungen. Was ich aber spannend finde ist, ich meine, Angst ist ja eigentlich was Hilfreiches und was Schützendes. Wann wird es denn etwas, was eine Störung ist und etwas, was man behandeln muss?
Ich habe irgendwann mal in einem Podcast oder im Radio oder sowas von einer Psychotherapeutin den Satz gehört, den ich eigentlich ganz gut finde. Dann, wenn die Angst das Leben bestimmt, dann wird es zum Problem.
Mhm.
Also wenn es einfach über ein gesundes Maß der Angst hier rausgeht, also wie du sagtest, Angst ist eigentlich was Gutes. Angst schützt uns ja davor, unser Leben aufs Spiel zu setzen oder dergleichen. Also wenn man mal wieder zurück in die Steinzeit geht, wenn der Säbelzahntiger ist, ist es vielleicht ganz gut wegzurennen. Und da ist die Angst eben für verantwortlich, warum wir dann auf einmal losrennen.
Ja.
Also wenn das aber auf Situationen übergreift, die alltäglich sind, die gar keine Gefahr für uns bedeuten, dann wird es eben zum Problem.
Ja, das stimmt ganz genau. Also wenn es eben das alltägliche Leben so sehr einschränkt, dass man es nicht mehr bewältigen kann alleine, dass auch einfach die Dauer der Angst nicht mehr normal ist, in Anführungsstrichen, also dass man immer Angst hat, ständig und über sehr einen langen Zeitraum, also mehrere Wochen zum Beispiel. Und eben auch die Angemessenheit, also das ist natürlich immer subjektiv, aber trotzdem gibt es einen allgemeinen Konsens, ob man jetzt Angst vor einem Tisch zum Beispiel haben müsste oder nicht. Und wenn der allgemeine Konsens ist, nee, aber ich habe eigentlich trotzdem Angst davor, dann sollte ich mir nochmal darüber Gedanken machen, woher das kommt. Und was ich auch super spannend finde, ist körperliche Symptome. Also wenn man merkt, dass die Angst nicht nur eben eine Emotion ist, sondern eben auch, dass man anfängt zu zittern, dass man vielleicht ein Schwindelgefühl hat oder einen Schmerz in der Brust und ganz viele weitere Symptome auch, die auftreten können, die wir auch später nochmal benennen werden, dann ist es auch ein Zeichen, dass es vielleicht nicht nur eine normale, gesunde Angst ist.
Aber ist es nicht auch eine ziemlich normale Reaktion bei Angst? Also natürlich schlägt das Herz sehr viel schneller, wenn man Angst hat, ob die jetzt berechtigt ist oder nicht. Also das kann man jetzt nicht als ausschlaggebenden Punkt für eine Angststörung benehmen.
Das stimmt, aber auch da gilt wieder die Angemessenheit und die Dauer. Also habe ich jetzt die ganze Zeit einen stechenden Schmerz in der Brust? Ist mir vielleicht gar nicht bewusst, dass es durch Angst kommt zum Beispiel auch. Warum zittere ich die ganze Zeit? Und dann eher sich diese körperliche Symptomatik anzuschauen und zu betrachten und zu überlegen, woher kommt die und warum dauert die so lange an.
Mhm.
Aber es gibt natürlich viele weitere Symptomatiken, die sozusagen Sekundärsymptomatiken sind oder Komorbiditäten, wie wir immer sagen. Also Krankheiten, die mit der Angststörung auftreten können. Welche sind das denn, Dennis?
Dazu zählen dann natürlich auch Zwangssymptome. Also die können wahrscheinlich auch mit einer Zwangsstörung zusammen auftreten, würde ich jetzt mal einfach mal behaupten, dass es eben nicht nur Symptome sind, sondern noch eine zweite Störung halt hinzu.
Ja.
Angst, wenn man immer wieder Angst verspürt, kann es natürlich auch zu einer depressiven Phase oder generell zu depressiven Symptomen kommen. Oder eben auch phobische Elemente, also wenn es halt auf eine bestimmte Sache, die sich die Angst bezieht, also auf eine ausgereifte Phobie, auf eine Spinnenphobie oder eben, wie wir schon mal in einer anderen Folge hatten, die Sozialphobie.
Mhm.
Da gibt es ja auch noch eine ganze Reihe, die dann eben nochmal ein bisschen spezieller auf eine bestimmte Sache sich die Angst richtet.
Genau, also das finde ich ganz spannend, dass Angststörungen oft nicht alleine auftritt, sondern eben oft eine Komorbidität mit sich trägt. Und wie Dennis gesagt hat, das sind diese ganzen verschiedenen. Und wie wir auch schon gesagt haben, gibt es ganz verschiedene Arten von Angststörungen an sich. Also Dennis hat schon die Panikattacke genannt. Das ist tatsächlich bei den F41ern auch die allererste. Dies heißt Panikstörung. F41.0 ist das dann. Und eben das wesentliche Merkmal sind diese wiederkehrenden Panikattacken. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das ist oder wie das war, Dennis, falls du mal sowas mitbekommen hast oder ob sie dir davon erzählt hat.
Ja, das ist, ich habe das live miterlebt. Das war auch der Moment, in dem ich angefangen habe, mich für Psychologie zu interessieren, weil ich mich dann gefragt habe, was passiert da im Menschen, dass das dabei bei manchen Situationen herauskommt. Also sie hatte quasi das Gefühl, als würde sie jetzt gerade sterben in dem Moment.
Oh, okay.
Also das war offenbar so ein Gefühl, als würde das Herz gleich stillstehen, weil es so schnell schlägt. Also das ist schon... Das sieht man der Person auch deutlich an, also dass sie da gerade wirklich sehr, 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 sehr starke Angst verspürt. Also ist schon sehr, sehr bemerkenswert.
Es steht da auch, also man findet im Internet auch, dass die Person Angst haben, wahnsinnig zu werden oder sie eine Art Derealisation erleben. Hast du das auch mitbekommen?
Nee, das jetzt nicht. Sie hatte nur unfassbare zusätzliche Angst, dass sie jetzt eben gleich stirbt, weil, wie gesagt, das Herz so stark geschlagen hat, dass sie eben ja zusätzlich quasi zu der Panikattacke noch eine Angst währenddessen dazu bekommen hat.
Also war das Herzklopfen nicht die Ursache der Panikattacke?
Doch, ich meine schon.
Das heißt, sie hat sozusagen Angst bekommen, weil sie ihr klopfendes Herz gehört hat? Und dann ist es wie eine Spirale gewesen, dass sie sagen, dann noch mehr, dann hat das Herz noch schneller geklopft, weil sie Angst hatte, und dann hatte sie noch mehr Angst, weil ihr Herz noch schneller geklopft hat.
War wahrscheinlich so eine Art selbstbefüllende oder selbsterhaltende Panikattacke, ja, könnte man so sagen.
Ja, habe ich auch schon oft gehört, dass Leute dann wegen Herzklopfen nur so Angst davor kriegen. Also war in der Klinik auch schon mal der Fall. Krass. Ja, es gibt auch wieder Brustschmerzen, wie ich schon mal erwähnt habe, oder das Gefühl zu ersticken. Also man sozusagen atmet und dann plötzlich feststellt, dass man atmet und denkt, vielleicht atme ich so laut, weil ich keine Luft kriege und oh mein Gott, ich kriege keine Luft mehr und ich ersticke. Und so kann man sich dann gut, sag ich mal, da rein steigern. Oder auch Schwindel und auch das Gefühl von eben Entfremdung. Also wenn man das Gefühl hat, nicht mehr bei sich selbst zu sein oder seinen eigenen Körper nicht mehr so richtig zu spüren. Aber oft ist es, wie Dennis sagt, so ein bisschen sich reinsteigern in etwas, was ohnehin schon da ist. Wie verläuft denn so eine Panikattacke, weißt du das?
Also charakteristisch für die Panikattacke ist ja, dass im Grunde die kurze Dauer, die ist einfach in ziemlich, ja ziemlich kurz, ein paar Minuten geht sie im Grunde nur, in Anführungsstrichen. Aber sie ist eben so stark, dass sich das wahrscheinlich für die Betroffenen auch für eine Ewigkeit anfühlt, diese paar Minuten.
Mhm.
Aber stimmt. Im Grunde ist sie eine ganz, ganz relativ kurze, fängt halt stark an, hat dann irgendwann nach ein paar Minuten ihr Peak erreicht und kommt dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen, würde ich jetzt einfach mal nennen.
Ja, das stimmt. Und wie man da helfen kann, beziehungsweise welche Therapien es gibt, werden wir auch noch ansprechen in der nächsten Folge. Aber wenn man die Diagnose einer Panikattacke bzw. eine Panikstörung haben sollte, dann sind eben Panikattacken die Hauptsymptomatik, so wie wir sie gerade beschrieben haben. Und es können aber wie immer auch andere Störungen auftreten, aber diese sind dann nicht Ursache der Panikattacken. Also zum Beispiel Depressionen oder Halluzinationen, aber das sind Komorbiditäten und nicht die Ursache der Panikattacken. Genau, Dennis, machen wir weiter mit den generalisierten Angststörungen, F41.1.
Ja, das ist im Grunde exakt das Gegenteil von der Panikattacke oder der Panikstörung.
Mhm.
Die ist eben nicht nur für einen ganz kurzen Augenblick, wo es dann einen Peak erreicht und dann wieder abflacht, sondern es ist dann halt eine anhaltende Angst über die ganze Zeit. Es ist mehr so ein diffuses Gefühl von Angst, von Anspannung, Befürchtung.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch irgendwie Paranoia wahrscheinlich auch noch mit reinspielen kann. Also Verfolgungsangst oder so könnte ich vielleicht da auch irgendwie so verorten, kann es sein?
Ja, kann auf jeden Fall sein, aber Verfolgungsangst wäre wieder sehr spezifisch. Generalisierte Angststörung ist tatsächlich einfach Angst, vor allem. Ständig.
Oh, das stelle ich mir, ja, uiuiui, sehr belastend vor.
Also so eine diffuse Angst, eine generelle Anspannung, Besorgnis über eigentlich viele Dinge, die alltäglich sind einfach und für die man sich eigentlich nicht fürchten müsste. Und was auch spannend ist, um diese Diagnose zu haben, muss diese allgemeine Angst mindestens 6 Monate anhalten. Aber 6 Monate sind nur eine bürokratische Festlegung natürlich. Also irgendwann muss man halt sagen, so und so lang muss es mindestens dauern, damit ich diese Diagnose festlegen kann. Wenn du also als Zuhörerin glaubst, du könntest betroffen sein, dann hol dir bitte Hilfe, auch wenn die 6 Monate nicht rum sind. Weil jeder Fall ist individuell und jeder Fall wird auch individuell betrachtet, wenn du zum Arzt oder zur Ärztin gehst. Dementsprechend lass dich bitte nicht von den 6 Monaten abhalten, dir Hilfe zu holen.
Ja, das waren jetzt die quasi die psychische Symptomatik, aber Angststörungen leben ja speziell von auch somatischen Beschwerden und dazu zählen dann eben ja Zittern, Muskelspannungen, Schwitzen, Benommenheit, eben auch verengtes Sichtfeld, Herzklopfen. Also da ist im Grunde alles, was so irgendwie mit einer ziemlich starken Anspannung in Verbindung steht, kommt dann da zusammen.
Ja, das war dann auch so das Wichtigste zu den F41.1-Diagnosen. Als nächstes kommt dann die F41.2-Diagnose, das ist die ängstliche Depression. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Dennis.
Ja, das ist, wenn eben beide Parts quasi, also die Angst und die Depression so stark vertreten sind, dass man das halt nicht einordnen kann, was ist denn jetzt irgendwie das Hauptproblem, dann wählt man eben diese Diagnose, um quasi ein allumfassendes Bild irgendwie gewährleisten zu können. Und also wenn es eben nicht gerechtfertigt ist, dass man eben nur die Depression diagnostiziert oder eben nur die Angststörung, dann wählt man eben diese Form der Diagnose.
Genau.
Also bei beiden ist es halt eben, ja, eben sehr stark ausgeprägte Symptome, eben nicht nur das Gefälle ist irgendwie auf der einen Seite sehr stark, sondern eben ja so ein Gleichgewicht dieser beiden ja, Symptomatiken.
Ja, genau. Und zuletzt gibt es noch die F41.3, wie es oft gibt in den Kategorien der Diagnosen, einfach noch andere gemischte Angststörungen, also Symptome, die gemischt sind mit Angstsymptomen, so wie jetzt bei der Depression, haben wir gesagt, das können auch Zwangsstörungen zum Beispiel auftreten. Und das würde dann, wenn es kombiniert ist mit der Angst, mit den Angstsymptomatiken, würde es unter F41.3 fallen. Es gibt auch noch weitere, sozusagen nicht näher bezeichnete Angststörungen. Das finde ich ganz cool. Also das heißt auch genauso, weil man dann nicht so ein Schubladendenken hat und sagt, irgendjemand muss da irgendwie doch reinpassen und wenn du da nicht reinpasst, dann bist du auch nicht krank. Aber es ist natürlich auch schwieriger zu behandeln, wenn man nicht genau weiß, was es ist oder wenn man kein klares Vorgehensmuster, sage ich mal, hat.
Finde ich auch wirklich sehr gut, ehrlich gesagt, weil gerade in der Psychologie, die jetzt nicht eine Wissenschaft ist, die schon 2000 Jahre alt ist, dass es da eben sehr viele Sachen gibt, die eben noch nicht erforscht sind und dass man so quasi so ein Vehikel hat, um ja quasi solche Sachen für Menschen eben, dass die trotzdem irgendeine Behandlung bekommen und nicht irgendwie dann ja, dann bist halt dich selbst überlassen, wäre ein bisschen ungünstig. Das ist ein ganz sehr, sehr praktisches und ja, im Grunde soziales, verantwortliches Vehikel, würde ich mal meinen.
Ja, weil ohne Diagnose keine Therapie natürlich, zumindest nicht von der Krankenkasse bezahlt. Und deswegen ist es eine gute Hintertür, sage ich mal.
Kommen wir zu den Ursachen von all diesen Angststörungen, die wir jetzt gerade genannt haben. Das Problem ist, dass man keine klare Ursache benennen kann. Es ist eine Mischung, wie so oft, aus Genetik und Erziehung, die eben dann zu diesen Angststörungen führt. Und ich würde mal sagen, auch Erfahrungen spielen dann natürlich auch eine große Rolle. Also ja, ich würde sagen, Erziehung Schrägstrich frühkindliche Erfahrung vielleicht auch.
Naja, also
Oder
Erziehung steht immer für Umwelteinflüsse sozusagen. Erziehung ist halt der größte Umwelteinfluss, den wir für ein Kind auf haben, aber an sich geht es um Genetik und Umwelt. Genau.
Interessant.
Genau, und bei Genetik, beziehungsweise wenn man Eltern hat, die eben eine sehr ängstliche Persönlichkeit haben selber, so Helikoptereltern, die immer einen vor alles schützen möchten und immer sagen, pass hier auf und pass da auf, obwohl es überhaupt nicht wirklich was zum Aufpassen gibt. Das ist so klassisch dafür, dass man selber auch sehr ängstlich wird, wenn man nie andere Erfahrungen gemacht hat. Und dass man auch selber eine falsche Bewertung übernimmt von der Außenwelt, wo man eben aufpassen muss und was gefährlich sein könnte.
Bei den Angststörungen ist außerdem noch die Konditionierung entscheidend. Also wenn ich äußere Reize mit der Angst verbinde und assozi oder beziehungsweise assoziiere, besser gesagt. Also ein schönes Beispiel ist eben, dass der weiße Kittel von einem Arzt, der mir eben eine Spritze verpasst, dann verbindet man eben den Schmerz, den die Spritze verursacht, mit dem weißen Kittel. Und immer wenn man dann halt einen weißen Kittel sieht, wird quasi die Angst ja ausgelöst.
Ja, das ist so, also klassische Konditionierung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt bei der Angststörung, wie du gesagt hast. Und sind eben so Verknüpfungen, die im Gehirn entstehen, die eigentlich falsch sind, in Anführungsstrichen. Also, dass wir eben Angst vor Dingen bekommen, die überhaupt nichts angsteinflößend sein sollten. Also eben, dass man einen weißen Kittel dann auf der Straße sieht und Angst bekommt, obwohl da gar keine Spritze im Spiel ist, so. Und man hat dann einfach gelernt, die vom Kittel Angst zu haben, statt vor der Spritze. Und dadurch, was auch spannend ist, also dieses Vermeidungsverhalten, was man dann dadurch hat, also zum Beispiel gehe ich dann nicht mehr zum Arzt, weil ich habe ja Angst davor und ich versuche auch generell weiße Kittel zu vermeiden, weil ich habe ja Angst davor und dann werde ich nie lernen, dass weiße Kittel gar nicht schlimm sind und dass Arztbesuche auch nicht jedes Mal schmerzhaft sein müssen und werde dadurch immer mehr Angst haben und immer eine größere Blockade entstehen lassen.
Ist im Übrigen auch ein wichtiger Punkt bei der Diagnose.
Ja.
Also wenn man kein Vermeidungsverhalten zeigt, dann bekommt man die Diagnose wahrscheinlich auch nicht. Also es war bei mir jedenfalls so, in meiner Therapie, als ich kein Vermeidungsverhalten mehr gezeigt habe, sagte meine Therapeutin, dass ich zu diesem Zeitpunkt die Diagnose nicht mehr bekommen würde, weil ich quasi nur noch in Anführungsstrichen die etwas erhöhteren körperlichen Symptome habe, aber eben nicht mehr vermeide, sondern quasi in diese Situation trotzdem reingehe. Also ist ein wichtiger Punkt bei der Diagnose nochmal als Randpunkt.
Freut mich auf jeden Fall, dass du kein Vermeidungsverhalten mehr zeigst.
Das freut mich
Freut
auch.
mich, dass es dir besser geht. Genau, wir hatten ja auch über Erziehung schon gesprochen. Also auch ein früher Verlust zum Beispiel in der Erziehung, also zum Beispiel wenn ein Elternteil gegangen ist, kann zu Angst führen, zum Beispiel eben Verlustangst. Oder wenn man hohe elterliche Ansprüche hatte, also wenn die Eltern immer wollten, dass man mehr leistet und dass man noch besser ist, wenn man zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, zu wenig Zuneigung oder natürlich auch Missbrauch, sexueller Missbrauch oder andere traumatische Erlebnisse können eine Angststörung in einem auslösen. Ja, ich überlasse dir mal Freud. Ich weiß doch, dass du den lieben Freud so magst. Erklär doch mal, was Freud denkt, woher eine Angststörung kommt.
Ja, das entspricht nicht so wirklich der Realität, aber ich werde es mich trotzdem mal versuchen, an seiner schönen Theorie oder Teil seiner Theorie heranzuwagen. Also nach Freud besteht oder entsteht die Angst aus einem, ja, aus dem Konflikt zwischen einem verbotenen, triebhaften Impuls und eben einem sehr strengen Gewissen, was eben bei Freud im Grunde auch sehr wichtig ist, diese. Da entstehen im Grunde ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Nicht nur die Angst, sondern auch andere Dinge, die ich jetzt nicht benenne.
Ja, aber
weil sie mir nicht mehr einfallen.
dieser Konflikt zwischen Es und Über-Ich, falls Leute sich bis mit Freud auskennen, also eben Trieben und Gewissen, ist die Ursache der Angst nach Freud. Also, dass man dieses Es oder diesen Impuls eben zu oft unterdrückt hat und dass man immer Angst hat, dass er doch zutage kommen könnte. Hast du gut erklärt, Dennis?
Ja, danke. Danke. Meine nächste Klausur werde ich damit nicht bestehen, aber.
Ja, auf jeden Fall ist es jetzt, Freud ist ja schon ein paar Jahre alt und ein paar Jährchen tot. Trotzdem finde ich es interessant und man kann es im Hinterkopf behalten, diese Info. Und es ist natürlich nicht die Erklärung für alles, aber eben eine Hintergrundinformation. Was ich aber für mich sehr interessant fand, weil ich liebe ja die Neuroanatomie, also alles, was im Gehirn passiert, ist, dass festgestellt wurde, dass Menschen mit einer generalisierten Angststörung, also F41.1-Diagnose, eine andere Aktivität im vorderen Hirn, also präfrontaler Kortex, auf gut Deutsch oder auf nicht gut Deutsch gesagt, aber es ist eben das Gehirn, das direkt hinter der Stirn ist und im Amygdala, in der Amygdala, das ist auch ein kleiner Part in unserem Gehirn, das für die Emotionen zuständig ist, auch Emotionszentrum genannt. Und dass zwischen diesen beiden Regionen, also vorderes Hirn und Amygdala, weniger Signalverkehr herrscht. Das heißt, dass die Informationen weniger gut ausgetauscht werden. Und das vordere Hirn ist dafür da, für unser rationales Denken und unsere Logik. Und die Amygdala, wie gesagt, für die Emotionen, das heißt auch für die Angst. Und das heißt, dass Logik und Angst einfach schlechter miteinander kommunizieren bei Menschen, die eine generalisierte Angststörung haben. Und sich dadurch schwerer regulieren können und die Logik schwerer sagen kann, so hey, du brauchst jetzt gerade keine Angst haben. Und das fand ich super, super spannend. Man weiß natürlich nicht, ob das erst da war und dann die Menschen eine Angststörung entwickelt haben oder die Menschen eine Angststörung entwickelt haben und dadurch sich dieser Signalverkehr verschlechtert hat. Aber trotzdem ist es einfach eine interessante Info, finde ich.
Ja, das altbewährte Problem in der Wissenschaft. Aber die Folgen davon sind dann halt, ja, also das soziale Kontakte sich aufzubauen, ist dann natürlich deutlich erschwert. Also wenn ich immer Angst habe und mich quasi ängstlichen, ja, möglichen Situationen, in denen ich diese Angst habe, entferne und diese eben vermeide, dann sind soziale Kontakte natürlich sehr, sehr erschwert.
Mhm, das stimmt. Ja, und auch die Leistungsfähigkeit ist natürlich eingeschränkt. Also wenn ich immer Angst habe, dann kann ich natürlich nicht immer mein Bestes geben oder meine gesamte Energie auf etwas verwenden. Genau, und zum Abschluss würde ich noch sagen, wichtig ist es, dass phobische Störungen nicht das gleiche sind wie Angststörungen. Also phobische Störungen sind auf bestimmte Umstände und sehr spezifische Situationen bezogen. Und Angststörungen können eben auch generalisiert sein. Aber phobische Störungen sind eine Angst- und Angststörung, weil wir schon mal die soziale Phobie angesprochen hatten. Deswegen hier nochmal die Differenzierung. Und sie werden auch im ICD-10 differenziert betrachtet. Und ansonsten, es treten ungefähr bei 9% der deutschen Bevölkerung eine Angststörung auf. Das heißt, es ist doch relativ verbreitet. Im Vergleich dazu sind es ungefähr 3% der Phobiker. Und es ist einfach eine Störung, die sehr, ja, eben wie man hört, sehr verbreitet ist und die sehr oft vorkommen kann, weswegen es gut ist, darüber Bescheid zu wissen und zu merken, das und das könnten Symptome sein und in der nächsten Folge auch, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich behandeln lassen, wenn ich betroffen bin.
Und damit sind wir wieder mal am Ende unserer Folge. Wie immer hoffen wir, dass ihr vielleicht ein wenig mitnehmen konntet, Verständnis, Informationen, und hoffen, dass ihr diese Folge genossen habt und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Genau, ciao. Bis dann.